Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Gott zum Gruße und herzlich willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung von Captain America Brave New World, der am 13. Februar in Deutschland in die Kinos kommt. Ich bin der Stu, ich bin nicht amerikanisch, ich bin tatsächlich nur deutsch. Mal gucken, ob meine Mitstreiterinnen international aufgestellt sind. Melanie, hast du noch ein bisschen was zu bieten außer Deutschland oder?
Nichts Amerikanisches, deshalb ist das, glaube ich, gar nicht relevant, weil Amerika ist ja das beste Land.
Wie sind die besten Podcaster? Das beste Land ist Amerika. Und Schlogger, was bist du?
Also ich bin auch deutsch bis viele Generationen, aber vielleicht habe ich ja ganz viel Wut in mir, die ich in diesem Podcast rauslassen möchte und werde.
Ich glaube, eine Hulk-Schlogger wäre mit das Süßeste, was ich mir vorstelle. Ich glaube, es wäre richtig putzig.
Ich bin dann, genau, Schlock-Hulk bin ich dann.
Schlock-Hulk, genau. Ja, ihr Lieben, Brave New World ist der neueste Marvel-Film, beziehungsweise der neueste Film des Marvel Cinematic Universe. Wir hatten jetzt ein bisschen Pause. Der letzte MCU-Film war The Marvels von 2023. Wir klammern hier bei Deadpool und Wolverine einfach mal aus, weil ja, es gehört zum MCU, aber dann doch wiederum nicht so richtig. Und Leute, schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet. Gehört Deadpool und Wolverine dazu oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich will auch ehrlich sein, mir ist es egal. Ich war aber durchaus auf Brave New World gespannt. Das liegt unter anderem daran, weil die Captain America-Filme, die haben mir immer sehr viel Spaß gemacht. Vor allem der zweite Teil, der hier in Deutschland, glaube ich, heißt The Return of the First Avenger, aber international einfach nur Leute unter der Winter Soldier, war damals schon durchaus überraschend gut, weil es mehr Polit-Thriller war als Action-Spektakel. Und ob Brave New World ja nun in eine ähnliche Kerbe schlägt, das werden wir hier herausfinden. Bevor wir das aber tun, sei hier noch eins gesagt, wir werden spoilern. Wir werden aber nur das spoilern, was auch der Trailer bereits verrät. Das heißt, wenn ihr den Trailer bislang nicht gesehen habt, wenn ihr noch kein einziges Poster gesehen habt, denn die spoilern auch, dann würde ich euch empfehlen, dann guckt erst den Film und kommt dann zu unserer Besprechung zurück. Wir werden hier ein paar Sachen verraten, aber wie gesagt, nur das Zeug, was in den Trailern zu sehen war. Das sei hiermit gesagt und damit können wir jetzt gerne unsere Besprechung starten. Wobei, nicht so ganz, weil wenn man über das MCU redet, muss man ja auch immer irgendwie fragen, wie man selbst zum MCU steht. Und deswegen, liebe Schlogger, das MCU, schlägt dein Herz dafür oder ist es ja eigentlich nur vollkommen egal?
Mir ist es nicht egal. Ich hatte vor allem mit der ersten Welle damals hatte ich sehr viel Spaß, die dann auch bis hier mit Endgame und alles dann ein bisschen geendet hat. Dann ist mir schon auch diese Überdrüssigkeit, die hatte ich dann schon auch, sodass man wirklich dachte, okay, was erzählen die jetzt noch Neues? Und wenn du Parallelwelten einführst, dann ist es im ersten Moment ziemlich cool, aber dann franzt es so krass aus und alles ist möglich und immer noch stärker und drüber. Und wir haben es ja bei The Marvels schon gesehen, es gibt irgendwie keine richtigen Stakes mehr. Also da können Planeten zerstört werden. Es hat überhaupt kein Gewicht mehr. Und wenn die Methodik ist immer mehr, dann bin ich halt irgendwann raus. Aber im Prinzip hatte ich sehr viel Freude, vor allem zu Beginn des ganzen Universums. Und ich muss auch sagen, ich bin wahrscheinlich einer der wenigen, der den ersten Hulk-Film damals, ich hatte sehr viel Spaß mit dem. Der hat mir sehr gut gefallen. Also der mit Eric Bana dann damals noch.
Ich mag den auch sehr. Ich finde den sehr gut umgesetzt und auch künstlerisch ist der wahnsinnig interessant, wie der mit Schnitt arbeitet.
Genau, und die Panel, Comic-Grafik fand ich super als Comic-Fan.
Genau, ja. Melanie, deine Meinung zum MCU. Bist du vielleicht hier insgeheim die Schirmherrin des MCU und wirst jetzt uns runterrattern, was alles Tolles am MCU?
Ich könnte sogar eigentlich ein paar Sachen aufzählen, weil eigentlich ähnlich wie Schlogger, also ich habe eigentlich eine sehr ähnliche Meinung wie Schlogger. Ich weiß nicht, war es jetzt Phase 1 bis 3, wo Endgame war? Also, oder ja, war das noch Anfang Phase 4?
Nee, Endgame war Phase 3, das war quasi der Schlussakkord, ne? Von Phase 3.
Okay, gut, weil ich muss sagen, Phase 1 bis 3, da war ich tatsächlich sogar echt ein Fan. Also wirklich, auch dass richtig die Filme mich zum Teil wirklich mitnehmen konnten. Ich mochte die Charaktere sehr, sehr gerne. Und für mich war damals auch Infinity War und Endgame, das war für mich so ein Happening. Und ich hatte auch das Gefühl, das war so ja, ist vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben, aber das war so zumindest in meiner Bubble und auf der Welt so ein bisschen so ein kleines Happening, weil das halt so etwas war, was irgendwie, also ich finde schon, dass man das sagen kann, dass das MCU schon etwas geschaffen hat zu der Zeit, was jetzt gar nicht so häufig vorkommt. Und zwar, dass man halt so viele Filme über einen so langen Zeitraum dann halt so zusammenbringen kann, ne? Und da halt so eine kontinuierliche Linie kreiert. Das fand ich eigentlich wirklich, das konnte mich damals echt begeistern. Nur, wie halt Schlog auch meinte, da kam halt einfach irgendwann jetzt diese Marvel-Müdigkeit rein. Und ich finde auch die ganzen neuen Figuren, die jetzt etabliert wurden, mit denen kann ich die meiste Zeit kaum was anfangen. Ich finde irgendwie keinen Bezugspunkt mehr zum MCU, außer jetzt mit wenigen Ausnahmen wie zum Beispiel im Spider-Man. Aber ansonsten, auch bei den Serien, da habe ich irgendwann auch aufgehört, die zu schauen. Und ja, ansonsten habe ich noch eine kleine, muss ich noch eine kleine Sache beichten. Ich habe den Hulk-Film nie geguckt und ich habe jetzt erst gemerkt, also wo ich im Film eben saß, dass das voll der Fehler war. Ich habe mir nämlich, ich gucke mir meistens nämlich auch keinen Trailer an, deshalb wusste ich gar nicht, wer Harrison Ford eigentlich ist und dass das eine Person ist, die man bereits kennt, sonst hätte ich mir den Film natürlich angeguckt vorher. Ich wusste halt nur so Sachen wie der Red Hulk und wie ungefähr die Richtung des Films sein wird, aber ich wusste ansonsten vom Inhalt gar nichts. Deshalb...
Da sei aber noch kurz korrigiert, dass Schlogger und ich gerade eben von dem ersten Hulk-Film gesprochen haben, von Ang Lee. Es kam danach noch
der
ein
mit Edward Norton.
Edward Norton. Ja. Genau, der unglaubliche Hulk. Und auf den bezieht sich jetzt eben auch Brave New World. Ich glaube, dass der Ang Lee-Film gehört ja offiziell, ich glaube, der gehört offiziell doch zum Kanon dazu. Beim Hulk ist es ja etwas schwierig, aber ich kann euch so viel sagen, wenn ihr den Incredible Hulk, so heißt er, nicht gesehen habt, dann würde es euch helfen, glaube ich, wenn ihr den kennt.
Ich denke schon. Also ich meine, ich kam jetzt trotzdem gut zurück. Recht, aber ja.
Ja, das fand ich auch. Und man muss ja auch sagen, auch in dem Hulk von Ang Lee tauchen die Figuren ja auch auf. Also der Thaddeus Ross und seine Tochter. Sie haben halt, und ich hatte den Präsenter.
Andere Darsteller.
Sind andere Darsteller, genau, aber die Rolle ist ja trotzdem die gleiche. Also ich weiß nämlich gerade gar nicht sicher, ob ich den Incredible Hulk mit Edward Norton überhaupt gesehen habe. Und trotzdem habe ich die Konstellation der Figuren trotzdem verstanden. Und der Film nimmt ja, das machen die Marvel-Filme ja generell ganz gut, dass sie es eigentlich hinkriegen, dass du eigentlich jeden Film alleine gucken kannst, es dir aber mehr Spaß machen kann, wenn du mehr vorher weißt. Aber es funktioniert schon auch. Also klar, es ist schön, wenn du den Incredible Hulk vorher guckst, wenn du die Figuren dann besser kennst. Aber es funktioniert auch ohne. Das machen die ja immer ganz gut, muss ich sagen.
Ja, also die geben hier auf jeden Fall genug Kontext und ich wusste auch wirklich ganz, ganz grobe Sachen. Ne? Ich wusste zum Beispiel eben auch, dass zum Beispiel Liv Tyler da mitspielt und sie eben halt die Freundin da halt, also ne, also das wusste ich ja, genau, also das, solche Sachen wusste ich ja oder generell halt die Geschichte vom Hulk, deshalb nur, ich wusste jetzt zum Beispiel nicht genau oder wie genau jetzt eben diese Figur von Ross jetzt in dem Film genau dargestellt wurde.
Hier sei noch eben kurz erwähnt, wenn ihr euch jetzt wundert oder aufgepasst habt, in den alten Marvel-Filmen hat der Darsteller William Hurt diesen Thaddeus Ross gespielt, aber der Darsteller ist leider dann vor ein paar Jahren verstorben und Harrison Ford hat dann die Rolle hier erstmals übernommen. Das sei hier noch kurz
ohne erwähnt. Schnurrbart. Wollte ich
nicht unterbrechen.
Ohne Schnurrbart.
Ohne Schnurrbart.
Ganz wichtig.
Und es gibt, das kann man, Achtung, Spoiler, es gibt eine Szene, da sieht man Harrison Ford mit Schnurrbart und ich sage, gute Entscheidung, die nicht zu bringen. Ja.
Wie stehst du denn eigentlich zum MCU, du?
Wie stehe ich zum MCU? Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, als ich in der Grundschule war und von Dienstag bis Freitag zu einer Tagesmutter gegangen bin, namens Vera. Und bei Vera gab es Pfannkuchen. Und bei mir zu Hause gab es Pfannkuchen, sehr selten. Deswegen fand ich Vera total toll, weil da gab es oft Pfannkuchen. Mal gab es Pfannkuchen mit Rosinen, mal gab es Pfannkuchen mit Pflaumenmus, mal mit Marmelade, mal mit Apfelmus, mal mit Schokolade. Und irgendwann dachte ich mir, boah, ich kann keine Pfannkuchen mehr sehen. Und genauso ist es mit dem MCU. Ich glaube, die Zutaten, die da drin sind, schmecken mir eigentlich, aber es wurde mir jetzt in den letzten Jahren so viele auf die Netzhaut gebunden, dass ich A, den Überblick verloren habe und B, mir vieles auch wirklich total egal ist. Ja. Und Schlogger hat gerade eben mal sehr Schönes gesagt, es fehlen auch irgendwie die sogenannten Stakes. Also, ob da jetzt ein Planet zerstört wird, ja, oder die kleine Betsy ihre Katze vermisst, ist vollkommen egal. Es hat so den gleichen Wert. Und deswegen, das kann ich schon mal vorweggreifen, hat es mir insofern bei Brave New World jetzt ganz gut gefallen, dass der im Kontext zu seiner Zugehörigkeit des MCUs eher wieder etwas bodenständiger unterwegs ist.
Ja, auf jeden Fall.
Darüber werden wir gleich reden. Zuvor wollen wir euch aber eben noch kurz sagen, Brave New World, worum geht es genau? Und die Schlogge hat die Antwort.
Ich habe die Antwort. Und zwar haben wir hier einen Film, der quasi so ein bisschen die Fortsetzung zu The Falcon and the Winter Soldier ist, also die Serie von 2021. Das heißt, wir haben hier wieder Ex-Falcon, der jetzt Captain America ist, gespielt von Anthony Mackie, sehen wir jetzt wieder. Er hat so einen kleinen neuen Sidekick an seiner Seite, gespielt von Danny Ramirez, und zwar Joaquin Torres. Das heißt, wir sehen hier so ein bisschen die Dynamik zwischen den beiden. Wir werden direkt reingeschmissen. Es ist so ein bisschen thrillerartig. Irgendeine Ware wurde gekauft und wir kommen direkt mit dem Falcon und eben Joaquin Torres an diesen Ort. Und dann kommt dann direkt noch, wie heißt der Schauspieler, helft mir, Giancarlo Esposito, taucht dann auch direkt auf. Und es wird alles, man merkt direkt, so wie die Serie, es ist eben sehr thrillerig, und dann wird diese ganze kleine Szene aufgelöst und wir finden heraus, dass auch noch Thaddeus Ross, den hatten wir schon angesprochen, als neuer US-Präsident, gespielt von Harrison Ford, eine große Rolle spielt, und wir hier die zwei Figuren, nämlich der amerikanische Präsident und Captain America, aufeinandertreffen sehen, die ja in der Vergangenheit durchaus auch ihre Diskrepanzen hatten. Und dann eben noch den Hintergrund, den man eben besser versteht, wenn man die Hulk-Filme gesehen hat, wie Thaddeus Ross so drauf ist, dass es darum so ein bisschen geht, können wir diesem Präsidenten denn jetzt vertrauen, dieser Figur, und anhand dieser ganzen kleinen Sachen, die ich jetzt gerade erwähnt hatte, also dem Sidekick, dieser mysteriösen, dieser Ware und eben diesen neuen Präsidenten, entwickelt sich dann eine teilweise hochpolitische Geschichte, die sich hier eben, wie wir schon erwähnt hatten, aber recht bodenständig zeigt und eben das neue Kapitel im MCU-Universum sein soll.
Vielen Dank. Es ist das erste Mal auf der großen Leinwand, dass Anthony Mackie als Captain America wirklich alleine auftritt. Du hast schon die Serie erwähnt, Falcon and the Winter Soldier, die habe ich auch gesehen und musste jetzt bei der Sichtung von Brave New World registrieren. Ich habe das meiste davon auch wieder vergessen. Das spricht jetzt vielleicht nicht unbedingt für Mackie, der, glaube ich, auch in sehr große Fußstapfen treten muss, denn Chris Evans war halt einfach Captain America, der hat die Rolle wirklich sehr gut ausgefüllt, wie ich finde. Muss aber sagen, jetzt nach Brave New World, ich finde, Anthony Mackie ist für mich zumindest ein echt guter zweiter Captain America. Der bleibt immer noch so ein bisschen im Schatten von Chris Evans. Ich glaube auch, dass Marvel da auch viel tut, um diese Legacy aufrechtzuerhalten, denn seien wir ehrlich, es ist halt ein Comic-Universum, Chris Evans könnte zurückkommen. Ich meine, Robert Downey Jr. spielt jetzt anscheinend auch irgendwie Dr. Doom irgendwie im nächsten Avengers-Film, whatever, ich bin da raus. Aber ich kürze es ab. Ich finde, Anthony Mackie macht hier einen guten Job. Melanie, wird dir gefallen?
Ich finde ihn eigentlich in Ordnung. Also das Interessante bei ihm ist ja einfach, dass, also bei seiner Figur, dass er ja eben kein Supersoldat ist. Und ich finde, da können sie auf jeden Fall nochmal einen ganz anderen Ansatz verfolgen als jetzt eben mit Steve Rogers, der ja eben ein Supersoldat ist, und damit gehen ja einige Vorteile einher. Und deshalb fand ich das hier ganz interessant, weil wir haben da natürlich eine Figur, die an sich doch körperlich einfach schwächer ist und die dann eben halt mit anderen Fähigkeiten unter anderem halt punkten muss. Deshalb fand ich das eigentlich, ich glaube, ich muss immer noch auch noch ein bisschen mit ihm warm werden. Aber ich fand es auf jeden Fall nicht schlecht, und ich finde, er spielt, also jetzt Anthony Mackie spielt ihn auf jeden Fall gut. Ja.
Also mir hat er sehr gut gefallen. Ich finde, der trägt viel von dem Film, weil ich das Gefühl hatte, ich habe auch die Serie gesehen, und der Film, kann man sich jetzt drüber streiten, ob er quasi die Serie gut fortsetzt oder mir das Gleiche nochmal erzählt, was die Serie mir gezeigt hat, also was seine Rolle betrifft. Wir haben hier einen Captain America, der so ein bisschen zögert, der Druck manchmal ein bisschen groß ist. Also der so das Gefühl hat, ich bin ja nur ein Mensch, kann ich diese Rolle eigentlich gut ausfüllen? Und das finde ich da gerade irgendwie interessant. Also dass er diesen menschlichen Aspekt reinbringt. Er ist nicht so ein krasser, überperfekter Mensch, wie es jetzt der alte Captain America war, sondern er ist jemand, der eben auch Zweifel mitbringt. Und wenn sie ihm das jetzt so wenn das jetzt so sein Character-Trait ist, dann finde ich das eigentlich ganz interessant. Er darf natürlich nicht jeden Film oder jedes Mal, wenn er auftritt, sagen, oh, was soll ich eigentlich hier? Aber so ein bisschen dieses Unperfekte, das gefiel mir eigentlich gut. Und als Schauspieler und in der Rolle fand ich ihn richtig gut. Der hat für mich ganz viel von dem Film hier auch gerettet. Also, um es fast so mal zu sagen. Hm. Und du?
Ich glaube halt, dass der Anthony Mackie aktuell so ein bisschen das Problem hat, dass er ein paar Äußerungen getätigt hat, die etwas ungelenk waren. Also er hat ja irgendwie mal letztens gesagt, dass ihm Minimum 5 Filme oder 4 Filme einfallen, wo er die Hauptrolle gespielt hat, wo er einen Oscar verdient hätte.
Oh.
Das sind halt so Äußerungen, mit denen machst du dich nicht unbedingt beliebt. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das ironisch war. Und ich meine, gerade in der Pressearbeit von so Blockbuster wird ja sehr vieles sehr schnell aufgegriffen. Aber ich kann schon verstehen, dass einige Leute mit ihm vielleicht deswegen Probleme haben. Ich für meinen Teil sage, der ist ein guter zweiter Captain America. Der muss auch in die Rolle, sage ich mal, reinwachsen, zumindest im Kino. Der macht das gut. Was mir ein bisschen fehlt, aber dafür kann er nichts, Chris Evans hatte einmal noch so ein bisschen mehr Physis. Also wenn Chris Evans vollgepumpt vor mir gestehen hätte gesagt, du gehst jetzt hier lang, würde ich sagen, klar, Captain America, ich mache alles, was du willst. Und ich sage nicht, dass Anthony Mackie ein Lauch ist, Gott bewahre, der hat auch mehr Muskelmasse als ich, wenn man mich multipliziert mal 6. Aber irgendwie, er wirkt einfach ein bisschen, ich sag mal, agiler.
Ja, aber das finde ich
weniger klumpiger. Und so mehr agiler.
Aber das finde ich, das unterstreicht so ein bisschen dieses erst nahbarer, menschlicher. Also das finde ich, passt für mich in meiner Welt, die ich mir vielleicht auch ein bisschen schön mache, passt das dann ganz gut rein. Passt das ganz gut rein.
Ja. Also ich bin jetzt, ich würde mich nicht als Fan von seinem Captain America bezeichnen, auch nicht als Gegner. Ich finde einfach, der macht einen guten Job hier und die Zukunft wird zeigen, was genau er und Marvel daraus machen. Aber ich finde, das ist ein guter, ich meine, das ist kein erster Schritt, er hat ja schon ein paar Auftritte gehabt, aber so auf der großen Leinwand, wo der Film auch ja wirklich sehr auf ihn zugeschnitten ist, war das schon mal eine gute Visitenkarte, die er abgegeben hat. So würde ich es bezeichnen. Ne? Und man kann ja einhergehend damit auch nochmal diesen Darsteller erwähnen, Danny Ramirez, der hier Taurus spielt, sein Sidekick, also quasi der neue Falcon. Und ich fand, am Anfang hatte ich ein bisschen Sorge. Ich dachte mir so, oh Gott, das ist jetzt wieder so ein Laberbacken-Sidekick, den ich einfach nur ätzend finde. Ich fand aber die Dynamik zwischen den beiden ganz gut. Wobei ganz gut ist vielleicht falsch gesagt. Ich fand, sie wurde richtig eingesetzt. Es war nie zu viel. Das Maß war für meinen Geschmack eigentlich immer recht gut. Schlogger, wie fandst du die Dynamik zwischen dem neuen Falcon und dem neuen Captain America?
Ja, genau. Es ging mir wie dirst du, dass ich erst dachte, ja, okay, jetzt haben wir hier der Marvel-Schema F. Wir haben ernste Situationen, die mit einem lockeren Spruch eben irgendwie humoristisch unterlegt werden sollen. Also jemand kämpft krass und stellt sich hin und sagt dann, oh, das hat jetzt keiner gesehen. Irgendwie sowas Ernstes so ein bisschen auflockern. Und das hatte ich hier auch. Genau wie dir hast du das Gefühl, dass wir jetzt so eine Laberbacke haben. Er hat gar nicht so viel Raum. Es wird alles nicht so präsent eingesetzt. Und es passt zu diesem Bodenständigen. Also der Film wirkt nicht so drüber wie die anderen Marvel-Filme. Und das kann man kritisieren. Er ist dadurch nicht riesig und episch, aber dadurch hat er eben auch was Schönes, Kleines, Angenehmes. Vor allem nach The Marvel was Angenehmes. The Marvels was Angenehmes.
Nach The Marvels war vieles angenehm. Melanie, wie war's bei dir?
Der ist mir noch ein bisschen zu grau. Ich finde ihn noch ein bisschen zu auswechselbar. Einfach wie er geschrieben ist. Also da brauche ich in Zukunft ein bisschen mehr, weil ich kann dir jetzt irgendwie nicht richtig viel über die Figur jetzt sagen. Also was sie jetzt so ausmacht.
Kann ich verstehen.
Das irgendwie.
Ist der lustige Sidekick.
Ja, genau.
Der Junge, verstehst du? Und dann macht er Witze, wenn er einen älteren Superhelden trifft. Ha, 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 witzig.
Ja, eben.
Ja. Also ich hätte es, wie gesagt, auch nicht gebraucht. Ich glaube, das ist einfach drin, weil es muss irgendwie drin sein. Es gehört zur Rezeptur dazu. Ja. Aber er war dann doch positiv angetan, dass es halt eben, wie ich schon sagte, im richtigen Maß, also für meinen Geschmack im richtigen Maß eingesetzt
worden ist. Ja, also er war jetzt nicht allzu nervig, das auf keinen Fall. Aber als Figur ist er mir ein bisschen zu leer.
Ja, vielleicht war ja Harrison Ford ein bisschen voller. Wir haben ihn schon erwähnt, der hier zum ersten Mal als Thaddeus Thunderbolt Ross zu sehen ist, der Präsident der Vereinigten Staaten. Ich mag Harrison Ford immer ganz gerne. Ich weiß nie so richtig, warum. Weil Harrison Ford für mich niemals so als Darsteller in Erscheinung getreten ist, wo ich sage, wow, der ist aber vielseitig. Es ist halt entweder Han Solo oder Indiana Jones oder Harrison Ford. Und hier haben wir jetzt eben, weiß ich, halt Harrison Ford als Präsident, das hat mir aber ausgereicht. Ich werde gleich noch darauf kommen, warum es ein paar Sachen gibt in dem Film, die mir nicht so gefallen haben. Aber zum einen ist es ein guter Marketing-Coup gewesen, ihm diese Rolle zu geben. Und man kann ja so viel verraten, dass dieser Ross eventuell auch in späteren Marvel-Filmen noch wichtig sein könnte. Wir wissen es nicht, wir sind keine Drehbuchautoren bei Marvel, aber der Verdacht steht im Raum. Und war dann doch sehr angetan von Harrison Ford. Aber wenn mich jetzt jemand fragen würde, warum mochtest du denn jetzt Harrison Ford in Brave New World, wäre meine ganz einfache Antwort, weil es Harrison Ford ist. Melanie, wie ist es mit dir?
Ich fand ihn sehr interessant tatsächlich. Ich glaube, was ich hier bei diesem Film sehr mochte, und das war ja letztendlich so ein bisschen auch die Message, und jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, was ich sage. Ich mochte einfach, wie der geschrieben wurde und dass er nicht schwarz oder weiß war. Wisst ihr? Also der war doch ein wenig, man konnte ihn nicht so einfach einordnen, weil es gab Sachen an dem, die waren ganz gut, aber dann gab es halt auch eben Sachen an ihm, die könnte man jetzt negativ bewerten auf jeden Fall. Und das ist etwas, was ich tatsächlich sehr mochte, weil es war jetzt einfach nicht so dieses... Ja, da, ich kann jetzt nicht genau. Also es war jetzt halt nicht so, es war jetzt nicht so das, was man vielleicht eventuell erwarten würde, wenn jetzt auch die Figur eingeführt wird oder wenn man sich überlegt, okay, wo könnte der Film jetzt hingehen? Das fand ich da wirklich sehr interessant und ich mochte auch wirklich Harrison Ford eigentlich in der Rolle.
Ja, er hatte schon was sehr Ambivalentes, das stimmt schon. Zum Thema Ambivalenz übrigens, Schlogger, deine Meinung zu Harrison Ford in dem Film?
Ja, also ich bin natürlich auch ein früher verliebt in Indiana Jones und hier Han Solo, ganz klar. Das heißt, Harrison Ford, da schwebt immer irgendwas mit, wo man denkt, ach ja, der Harrison. Aber ich mochte ihn in dem Film tatsächlich gar nicht. Also ich fand den hier nicht gut. Ich fand, der hat nicht gut gespielt. Ich habe nicht verstanden, ist die Figur jetzt schwach oder ist sie stark? Und ist das gerade der Witz, dass man das eben nicht weiß? Oder kann er das einfach nicht anders spielen? Und irgendwie, ich mag die Idee vom Red Hulk total gerne. Ich finde es total cool, was da der Hintergrund ist. Ich mag dieses, dass man das wird, was man hasst. Oder dass irgendwie diese Geschichte vom gefallenen Helden finde ich irgendwie total cool. Und sich auch zu überlegen, wie passiert das alles. Also, und ich finde, dass die Figur, also wenn ich es jetzt von Harrison Ford abtrenne, weil ich kann nicht ganz einschätzen, ob er das jetzt nicht anders spielen kann oder ob das die Regieanweisung war, dass zumindest die Figur mir nicht gefallen hat und mir nicht gut genug was der Rolle passiert, mir so zeigt, dass ich dann auch denke, boah, krass, der Arme oder boah, krass, der Geile. Also dass ich wusste nicht so richtig, es ist halt einfach passiert, was da passiert. Und da hätte man, wenn man sich drüber nachdenkt oder wenn man es liest, was Red Hulk bedeutet, mehr rausholen können, finde ich. Und das hat Harrison Fords Rolle oder Harrison Ford, das kann ich nicht genau sagen, für mich nicht gut transportiert.
Aber also ich finde das total spannend, was du gerade gesagt hast, von wegen, man wird das, was man hasst. Und es sagt schon viel aus, dass es mir jetzt erst auffällt, wo du es sagst, aber der Film es nicht geschafft hat, das in meinen Kopf reinzuhämmern. Das sagt schon viel über den Film aus. Aber Melanie, du wolltest was sagen.
Nee, ich habe mich jetzt gerade gefragt, ob das irgendwie auch diese Ambivalenz ist, die ich jetzt gerade meinte, dass man halt irgendwie es nicht ganz zuordnen kann.
Ja, das verstehe ich. Das verstehe ich auch, wie man das gut finden kann. Ich mag das auch immer, wenn Figuren, also wenn ein Bösewicht nicht 1000%ig böse ist, ich meine, aber wir haben hier immer noch eine Comic-Geschichte. Aber hier habe ich eben, hat sich für mich angefühlt, entweder als könnte es die Figuren nicht oder der Schauspieler nicht oder der Film will sich so rausschlawinern, dass er keine klare Ansage macht, was wir jetzt eigentlich von Thaddeus Ross halten sollen. Auch im ganzen Film irgendwie nicht. Ich habe das auch die Rolle, die Diskrepanz zu dem Captain America, da ist mal, das ist alles so wabbelig und ich habe dann die Aussage des Films manchmal nicht ganz verstanden, wo er jetzt damit hin wollte. Und ich glaube, wenn man das Ursprungsmaterial kennt, wo ich jetzt auch nicht so krass firm bin, da geht Ross doch in eine krassere Richtung, als er es hier im Film so ein bisschen tut. Also ich fand es da manchmal so ein bisschen, was denn nu? Geht doch in eine Richtung, ist mir egal in welche, aber entscheidet euch für eine.
Es ist halt schon so, dass ich Probleme hatte, dass der Film ja durchaus versucht, auch so ein bisschen dass man ein bisschen Mitleid vielleicht auch mit ihm hat. Denn wir sehen, der Film fängt ja an, dass wir sehen, dass er gerade sich bereit macht für eine wichtige Rede und dann ist das Erste, was er fragt, ist, hat meine Tochter angerufen. Und das wusste ich halt noch von den Vorgängerfilmen. Seine Tochter war ja die Freundin oder Ex-Freundin von Bruce Banner. Mhm. Und dass die halt nicht so, ja, scharf drauf ist, mit ihrem Vater zu reden, der gefühlt jetzt jahrelang versucht hat, ihren Freund umzubringen, ist halt auch irgendwie verständlich. Und ich finde, daraus macht der Film zu wenig. Tatsächlich hatte ich das Gefühl, dass jedes Mal, wenn er fragt, so, hat meine Tochter angerufen? Und du siehst halt irgendwelche Archivaufnahmen von Liv Tyler aus Der unglaubliche Hulk, dass ich immer dachte so, oh Leute, ihr benutzt das gerade nur, um einen eventuellen Cameo von Liv Tyler irgendwie zu teasern oder so, aber mehr auch nicht, weil wirklich emotional, wirklich dramaturgisch effektiv ist das alles nicht. Es ist so, er wollte halt diesen Thaddeus Ross ein bisschen menschlicher machen, wie er zum Beispiel früher gewirkt hat. Das ist ehrbar, aber ich glaube, es hätte die anders besser hinbekommen.
Ja, also wenn du so einen starken Charakter gehabt hättest, der dann aber sein einziger Schwachpunkt ist quasi seine Tochter. Aber der Film wirkte, aber die Figur wirkte teilweise zwischendrin auch schwach. Das hat mich so ein bisschen gestört. Und deswegen fand ich die Entwicklung, die er durchmacht, auch nicht krass, weil ich eben nicht wusste, das hätte mich viel mehr getroffen, wenn es irgendwie so hingearbeitet wäre. Er ist halt super tough und hat aber mit seiner Wut schon immer zu kämpfen. Oder wie sehr er den Hulk hasst, weil er ihn vermeintlich von seiner Tochter getrennt hat. Aber immer dieses, hallo, ich bin schwächlich und oh, hat sie angerufen, ich meine meine Tochter, so dass wir auch als Exposition-Dump direkt mitkriegen, wen er meint. Irgendwie habe ich das hat für mich die Rolle so schwach gemacht. Also ich weiß schon, Melanie, was du meinst mit dieser Ambivalenz, aber irgendwie hat mir was gefehlt einfach.
Ich glaube, es war halt wirklich einfach zu ungenau, ne? Also ich verstehe wirklich voll, was ihr meint, weil ich glaube, das war auch das, was ich mich jetzt ständig gefragt habe beim Schauen. Ja, also eigentlich genau das, was du meintest, in welche Richtung geht er jetzt genau so? Und es ist ja jetzt das eine oder das andere. Also ich meine, ich finde es im Vergleich zu anderen MCU Figuren finde ich es mal interessanter, halt so eine Figur zu haben und nicht immer dieses wirklich komplett Platte, ne? Aber ich glaube, ja, es ist halt so ein bisschen die Frage, was soll man jetzt mit dieser Figur anfangen, auch am Ende des Tages?
Ja, also du hast jetzt nicht so was wie jetzt in Batman The Dark Knight mit Two-Face, wo du halt wirklich, du hast einen strahlenden Helden, der immer nur das Beste will, also das ist jetzt Thaddeus Ross nicht, aber dann dieser Wechsel zu, dass er dann Two-Face wird, der ist halt richtig krass. Und hier ist es irgendwie, du hast das Gefühl, auch wie der Film dann weitergeht, war das jetzt eigentlich schlimm, was da passiert ist? Fragezeichen, berührt es die? Also weiß ich auch nicht, da war kein Licht da für mich.
Ja, man kann ja auch jetzt mal die Katze aus dem Sack lassen, wobei, wie gesagt, das ist im Trailer schon offenbart worden, dass ja dieser Thaddeus Ross dann zum Red Hulk wird. Und was man, glaube ich, auf jeden Fall als Warnung vorausschicken muss, wenn ihr jetzt erwartet, dass dieser Red Hulk einen Großteil des Films einnimmt, nein, der kommt halt 5 Minuten vor und nämlich gegen Ende. Ich habe damit schon gerechnet, wenn ich ehrlich bin, weil ich unglaublich clever bin. Mhm. Aber ich kann mir vorstellen, dass, wenn ihr jetzt im Marketing geglaubt habt, dass ihr vielleicht im Irrglauben ins Kino geht und glaubt jetzt halt eben, nach einer Stunde kommt der Red Hulk und die nächste halbe Stunde ist dann nur, ja, Gezeter und Gomordium, das werdet ihr nicht bekommen. Melanie, hat es dich enttäuscht, dass der Red Hulk nur, ja, so wenig zu sehen war oder hast du auch genau damit gerechnet?
Ich muss sagen, ich finde, das ist mit so das Blödeste, was der Film gemacht hat, dass er es halt direkt verraten hat, schon in den Trailern, weil der Film baut das komplett auf. Und also irgendwie, es ist zu Beginn gar nicht klar, dass das passieren wird. Das wird erst nach und nach, wird da immer mehr sowas angedeutet, verraten. Und letztendlich haben sie so ein bisschen den Reveal, den es theoretisch gegeben hätte, am Ende komplett vorweggenommen. Und ich glaube, der Film hätte irgendwie eine viel größere Wucht theoretisch gehabt, würden wir das einfach nicht wissen. Ich kann mir aber gut vorstellen, warum sie das reingepackt haben, damit die einfach überhaupt noch irgendwie Leute auch ins Kino locken können. Weil vielleicht wäre es ansonsten einfach zu, keine Ahnung, uninteressant gewesen. Ich weiß es nicht. Aber ich fand es, also keine Ahnung, ich fand es wirklich extrem, extrem schade, dass das vorweggenommen wurde.
Ja, ich bin ja auch, ihr wisst ja, ich hasse Spoiler und ich will so wenig wie möglich wissen drüber, aber das wusste ich natürlich auch. Ich habe auch hier bei der Comic-Con eben Harrison Ford gesehen, da wurde ja auch über ihn als Red Hulk gesprochen. Und wenn man dann sowas weiß, dann finde ich es auch spannend, den Film dabei zu beobachten oder die Geschichte, wie sie denn dahin führt. Also, dass du dann siehst, okay, das, wie du schon sagst, Melanie, das, der Film macht das ja nicht klar, dass das passieren wird. Und natürlich wäre es irgendwie geiler, wenn ich das überrascht, aber wenn es nun mal weißt, ist es ja auch spannend zuzugucken, wie werden diese Fäden dahin entwickelt. Und daraus hat er ja dann meiner Ansicht nach zu wenig gemacht. Aber es kann funktionieren, dass man dann eben sieht, wie eine Figur so fällt. Aber dafür passieren eben noch viel zu viele andere Sachen. Zum Beispiel eben das mit Joaquin Torres, diese Verbindung. Dann sieht man ja auch Isaiah Bradley wieder, der auch in der Serie vorkommt. Der wird der wichtige emotionale Anker für Anthony Mackie. Das ganze Politische drumherum. Dann eben noch Giancarlo Esposito. Und da passiert wieder ganz viel. Dann noch eben dieses globale Politische. Und dann haben wir ja noch einen Antagonisten und irgendwie hat dann, da hat dann der Fokus so ein kleines bisschen drauf gefehlt, wenn du diese wichtige, geile Sache eben schon weißt.
Ich mag Harrison Ford, aber ich hätte diese ganze Red Hulk-Kiste nicht gebraucht. Ich finde zwar, was du gesagt hast, glaube ich, total interessant, er wird zu dem, was er hasst, aber es ist de facto nur mal so, Harrison Ford wird zu einem Hulk. Und das hat nie ein Potenzial, aber ich finde nicht, dass es den Film weiterbringt. Ich war tatsächlich diesbezüglich echt ein bisschen enttäuscht. Ich hatte mich schon gehabt, wie sagst du, schon damit gerechnet, dass es erst am Schluss kommt. Und ich finde auch, dass der Disput zwischen Captain America und dem Red Hulk jetzt auch, ist okay, aber ist für mich nicht das Highlight. Ich muss wirklich sagen, ich war nicht so sehr enttäuscht, dass es erst gegen Ende kam und so wenig. Ich war viel mehr enttäuscht, dass Giancarlo Esposito so wenig zu sehen war. Weil ich fand, wenn es hier einen Gegenspieler gibt, der eine gewisse Gravitas hatte, dann war er das. Hm. Es gibt so eine Action-Sequenz zwischen ihm und Captain America auf einer offenen Straße. Die fand ich wirklich gut. Aber da waren es keine Düsenjets, keine Megabomben. Das war einfach Messer, Pistole und Granate. Das war sehr simpel, sehr bodenständig. Aber das hat unglaublich gut funktioniert. Und ich fand auch, dass Giancarlo Esposito, das sollte jeder wissen, der Breaking Bad gesehen hat, der kann einfach verdammt gut böse spielen. Mhm. Und wenn ich sowas in einem Film habe und dann am Ende aber abgespeist werde mit einer 10-minütigen Schlacht, wo CGI Harrison Ford in Rot aufgepumpt gegen Captain America kämpft, dann frage ich mich halt so, nee, das ist nicht die eigentliche Qualität dieses, oder sollte nicht die eigentliche Qualität dieses Films sein. Die eigentliche Qualität dieses Films in Sachen Action und Bedrohung sollte wirklich Giancarlo Esposito sein. Und das haben sie meines Erachtens irgendwie dann nicht richtig erkannt.
Ja, sogar der ist ja nicht der Antagonist, von dem ich sprach. Genau, also
das stimmt, ja.
Genau, also
ja.
Es gibt ja noch mehr. Und wie du schon sagtest, wir haben am Ende wieder so ein typisches CGI-Greenscreen, so ein Kampf. Und dass die Qualitäten dieses Films, ich weiß nicht, ob es unbedingt Giancarlo Esposito sein muss, aber sind ja dieses gegroundete, real wirkende, man kämpft mit den Fäusten, mit Messern. Es ist eben wenig Computerhilfe oder Greenscreen, sondern es ist eben eher so ein Agenten. Film. Ich meine, es ist auch okay, klar, der Falcon, der kann fliegen, der Falcon Captain America. Deswegen brauchst du auch einen Luftkampf. Das nehme ich jetzt auch noch an. Und wir werden hier auch noch eine Storyline aus The Eternals wieder aufgreifen, wo sich dann so ein Luftkampf dann eben anbietet. Und das finde ich auch okay. Also so ein bisschen dann Computeranimation dann doch reinbringen. Aber die Grundleistung hier war eben, dass es doch eher ein bisschen realistischer aussieht. Und das macht dieser Hulk-Kampf am Ende eben so ein bisschen zunichte. Ist alles viel zu hell und grell und sieht auch einfach nicht gut aus am Ende. Obwohl ich den Hulk mochte.
Ja, also der sah nicht schlecht aus, aber irgendwie, das meintest du auch zu mir vorhin, dass irgendwie manche Bilder so unecht aussahen.
Der Hulk sah unecht aus.
Nee, nicht Anthony Mackie zum Teil im Vergleich zum Hintergrund. Das sah irgendwie richtig komisch aus.
Ja, und zwar gerade in der zweiten Hälfte hatte ich halt ganz oft das Gefühl, und das muss man ja halt sagen, der Film wurde ziemlich heftig wohl nachgedreht. Das ist bei Blockbustern gang und gäbe, aber bei Captain America Brave New World sollen die Reshoots wirklich sehr ausgiebig gewesen sein. Und es gab vor allem gegen Ende halt ganz viele Momente, wo ich dachte, okay, Anthony Mackie ist gerade echt, aber der Hintergrund ist nicht echt. Gerade halt, wenn er dann so vor dem Kampf oder nach dem Kampf mit dem roten Hulk, was halt immer darauf hindeuten kann, dass das vielleicht ein Reshoot war. Ich weiß nicht genau, was sie da reshootet hat. Zum Thema Politik werden wir dann wahrscheinlich gleich noch ausgiebiger sprechen. Aber ich war halt schon überrascht, weil der Film fing an und ich bin reingegangen und dachte so, mal gucken, was für ein visuelles Verbrechen das MCU dieses Mal auf mich loslässt, weil gerade hier The Marvels und Ant-Man 3, die sahen halt einfach furchtbar aus. Mhm. Sagen wir es ist, die waren pottenhässlich. Die hatten einen richtig widerlichen digitalen Look. Ja. Und ich fand, Brave New World sah über weite Strecken nicht super aus, aber gut. Der sah poliert aus. Aber dann, gerade so im dritten Akt, hatte ich für mich da so schon erkannt, dass da ein paar Szenen waren, wo sie wirklich wahrscheinlich so mit der heißen Nadel nochmal drüber gegangen sind. Es ist jetzt nicht so, dass Brave New World furchtbar jetzt aussieht, aber der hat auch so seine Momente, wo ich mir denke, okay, das hätte noch vielleicht ein bisschen mehr Sorgfalt gebraucht. Aber ich möchte jetzt hier, Gott bewahre, nicht auf die armen Effektleute schimpfen, die da irgendwie rumcrunchen und wenig Geld für viel Arbeit bekommen. Ja. Aber es fiel mir halt nur auf.
Mir auf jeden Fall auch.
Ja, genau. Du sagst, wir müssen noch über die Politik sprechen.
Ja, wir müssen noch über die Politik sprechen. Wir müssen, glaube ich, noch über ein paar Dinge sprechen. Eine Frage hätte ich noch. Und pass auf, jetzt mache ich richtig unbeliebt. Es gibt ja wirklich einige Figuren in diesem Film. Viele davon habe ich schon wieder vergessen. Aber es gibt ja eine Mitarbeiterin des Präsidenten, die wird ja, glaube ich, so als Black Widow-Verschnitt so genannt. Ja, ich weiß auch ihren Namen nicht. Weder von der Darstellerin noch von der Figur. Aber ist euch aufgefallen, wie klein die Frau ist? Ich meine, das stört mich nicht, aber ich dachte die ganze Zeit so, wie groß ist die Frau? Ist die 1,40 Meter?
Die heißt Shira Haas, die Schauspielerin, und spielt Ruth Bett-Seraph.
Okay.
Die ist sehr klein, ja. Die ist sehr klein und ich muss auch sagen, die hat so ein prägnantes Gesicht, auf so, dass man... Also ich mochte ihr Gesicht nicht so gerne. Es ist so gemein, das zu sagen, aber man irgendwie, das ist eine Entscheidung, so ein Aussehen zu casten. Und mir hat das nicht so gut. Klingt das jetzt fies?
Ja.
Also, ja, okay.
Aber ich meine, ich habe schon wegen ihrer Größe gelästert, du wegen ihr Aussehen. Melanie, bitte.
Ich fand sie tatsächlich auch eine sehr interessante Wahl, dadurch, dass sie halt eben so eine feine Figur ist letztendlich, dass sie halt eben dann als ne eben als eine Black Widow Figur dann eben hier auch auftritt, so, und auch so eine starke Persönlichkeit ist letztendlich, ne?
Ja, das kann ja cool sein, so gerade weil dann die Diskrepanz zwischen was sie kann und wie sie aussieht eben ganz cool
wird.
Ja,
ich denke mal, das war die Absicht dahinter.
Ja, genau, das denke ich auch. Aber irgendwie hat sie, ich fand, die hat mich so rausgerissen. Irgendwie, weil ich zu viel über sie danach gedacht habe. Also, ja. Entschuldigung, liebe Frau Haas.
Ja, wir vom Telestammtisch achten hauptsächlich auf die Äußerlichkeiten. Jetzt habt ihr hier den Beweis. Okay, Leute, Politik. Wir müssen drüber reden. Dieser Film ist ein sehr spannender Film, weil er jetzt herauskommt zu einer Zeit, wo sich Disney ja anscheinend politisch wieder äußerst ein bisschen neu orientiert. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber Disney hat ja zum Beispiel den Pixar-Film Elio zurückgezogen, um ihn neu zu bearbeiten. Das kann man sehr gut sehen, wenn man die ersten Trailer geguckt hat. Da wirkte Elio noch ein bisschen ängstlich. Im neuen Trailer wirkt er eher etwas kecker, etwas abenteuerlustiger. Übrigens, Elio ist der neue Film von Pixar, der kommt im Sommer in die Kinos. Da geht es darum, dass ein kleiner Junge von Aliens entführt wird. Sorry. dann kam auch in der Öffentlichkeit raus, dass diese Pixar-Serie Win or Lose, die jetzt am 20. Februar oder um den 20. Februar bei Disney Plus startet, dass dort eine Transfigur entfernt worden ist. Und der CEO-Chef Bob Iger hat sehr klar gemacht, Leute, wir müssen uns darauf fokussieren, die Leute nicht zu belehren, sondern einfach wieder gute Unterhaltung zu bringen. Und kurz bevor wir diesen Podcast gestartet haben, habe ich noch gelesen, dass Disney in den USA jetzt wohl auch wieder einige Leute abgezogen hat, wenn es darum geht, diese Trigger Warnings zu machen. Also dieses, wie heißt das, DCE, helft uns die Sprünge, Diversity, also dass die Diversity-Abteilung quasi von Disney jetzt wieder zusammengeschrumpft worden ist. Jetzt ist es so, Captain America Brave New World ist ein, ich würde sagen, schon ein Polit-Thriller. Der ist wirklich vielleicht sogar mehr Polit-Thriller als Actionfilm und haucht so ein bisschen, ja, die Dämpfe von Klassikern, die Botschafter der Angst von John Frankenheimer oder Telefon von Don Siegel. Jetzt ist es halt so, dass ja Captain America gegen auch Politiker kämpft. Also jetzt nicht Faust gegen Faust, aber halt eben, dass Politiker, die in der Regierung sind, und das war ja schon früher so, die Gegenspieler von Captain America sind. Schlogger, Findest du, dass Brave New World ein mutiger politischer Film ist? Glaubst du, dass der Film sich gerade in der jetzigen politischen Lage weit aus dem Fenster lehnt? Oder findest du, dass der Film eher auf Nummer sicher geht?
Dieser Film geht auf Nummer sicher, finde ich, weil wir, wie gesagt, Figuren haben aus der Politik und die Superhelden, was wir in Civil War schon hatten, also von Wann ist Civil War? Ist das aus den 10er Jahren, oder? Da hatten wir schon dieses große Thema, wollen Superhelden sich eben unterstellen lassen der Politik oder sind sie quasi die Watchmen? Die über die Politiker, die Unabhängigen, die über die Politiker achten. Und hier haben wir sowas, was ich ja prinzipiell im echten Leben vertrete, sowas, ja gut, wir haben unsere Diskrepanzen, aber wir kriegen das alles irgendwie schon hin, ist so die Grundaussage. Mhm. Aber das unterstreicht für mich alles noch dieses, was ich bei Harrison Fords Rolle schon so ankreide, dieses wischiwaschi herumgewusele. Und dann hast du eine Figur, die eigentlich verwerfliche Dinge tut, die dann aber irgendwie, ja, aber ich bin doch so traurig. Und dann, ja, dann ist ja okay. Also irgendwie war mir das zu lasch. Und daher würde ich sagen, ist der Film zu versöhnlich. Was sagt ihr denn dazu?
Ich kann eben nur kurz noch einstreuen, dass der Winter Soldier von 2014 ist und der Civil War von 2016.
Ja, danke.
Und ich sehe es genauso wie du.
Oh, danke. Und du, Melanie, was sagst du?
Oh, ich habe da irgendwie gar keine richtige Meinung. Also ich habe da bisher noch gar nicht richtig drüber nachgedacht. Also ich habe natürlich auf jeden Fall die Untertöne gemerkt. Also ich finde, vor allem, was so ein bisschen gegen Ende gesagt wird, das kann man auf jeden Fall auf die aktuelle Situation so ein bisschen drüber stülpen, ne? Also ich finde schon, dass der Film so einen Bezug auf die aktuelle Situation nimmt. Ja, aber wie gesagt, da versucht halt so ein bisschen versöhnlich zu sein, ne? Und halt, ne, darüber, wie du gerade meintest, Schlogger, halt Diskrepanzen zu überwinden und sowas. Ja, ja, es ist jetzt nichts Radikales, das kann man auf jeden Fall sagen.
Ja. Meint ihr, oder das meintest du ja, du hast ja aufgelistet, wo Disney und Pixar so gerade so ein bisschen zurückrudern, vor allem wenn es jetzt auch um eine woke Agenda oder irgend sowas, wir wollen Leute belehren, dass dieser Film dann extra so harmlos ist, weil er eben nicht mehr belehren möchte? Ist das jetzt die Grundfrage dahinter?
Ich weiß es nicht, weil man darf ja nicht vergessen, so ein Film, gerade so ein Blockbuster, der entsteht ja nicht in 3 Wochen. Ne? Das ist ja ein langwieriger Prozess. Und ich glaube vielleicht, dass sie ihn vielleicht gerne noch weiter entschärft hätten. Was heißt entschärft? Da ist nichts Scharfes dran. Aber wenn es zum Beispiel um das Thema Diversität geht, finde ich halt, dass Brave New World da doch einen guten Job macht. Du hast alle möglichen Geschlechter da drin, du hast alle möglichen Ethnien, Hautfarben da drin, sogar halt eine kleine Frau mit einem hässlichen Gesicht, da ist es wieder.
Ne? Nein, das, also, das habe ich nicht gesagt.
Doch, hast du. Wir haben es auf Band.
Mist.
Nein, Quatsch. Nein, also, das ist kein Film, der dich belehrt. Das ist kein didaktischer Film. Ja, das ist kein Film wie Wunderschöner. Wenn ihr darüber mehr wissen wollt, hört euch die Besprechung mit Schlogger und mir an. Aber ich fand das halt so, also nicht falsch verstehen. Als Melanie gerade gesagt hat, sie hat gar nicht darauf so geachtet, es ist ihr gar nicht aufgefallen, dann dachte ich mir so, ja klar, weil der Film ist ja auch nicht wirklich auftischt. Der Film ist eigentlich, der tut so, also er hat eine Geschichte, die im politischen Bereich spielt, aber er tut sehr wenig dafür, um dir klarzumachen, dass du das ja auch wirklich ummünzen kannst auf die aktuelle politische Situation. Ja, und mir fehlt halt auch einfach so ein bisschen dieser Mut, auch mal zu sagen, so auf den Tisch zu sagen, so, nee, es ist gerade scheiße, ja, und der Typ hat uns verraten, aber stattdessen haben wir halt dann Harrison Ford, der zum einen Harrison Ford ist, der ist halt immer ein Sympathieträger, weil Han Solo und Indiana Jones, wir hatten das schon, und der halt zum anderen wieder so, ja, aber seine Tochter ruft nicht an, ne?
Ja, genau.
Ja, und der ist ja, ne?
Und es ist,
ne,
ja ein Unterschied.
Und das ist
ja
nervig.
Entschuldigung, also es ist ja ein Unterschied zwischen, alle Filme sind, wollen uns was vorpredigen und uns zeigen, wie scheiße die Welt ist, und das, du kannst doch einen Film machen, der von dem ein bisschen weggeht, was ich auch total unterstützen würde, und trotzdem einen Bösewicht bestrafen in seiner Filmwelt. Also, also irgendwie wirkte das jetzt noch lascher und gutmenschiger, wenn ich hier Schimpfworte in Anführungszeichen verwenden möchte. Ich bin selbst auch gutmensch und woke, also ich verwende diese Sachen im Positiven durchaus.
Als
es jetzt mit Agenda so ein bisschen, also jetzt wirkt er halt wie so ein, jetzt bist du gar nichts mehr. Vorher warst du extrem die eine Richtung, nachdem du 1000 Jahre Patriarchat, ich hole jetzt alles raus, propagiert hast.
Ja,
und jetzt bist du gar nichts mehr. Wo willst du jetzt hin? Also jetzt, irgendwas wäre doch, also das ist doch auch langweilig. Hm. Jetzt,
ich finde das Thema vielleicht irgendwie ganz, ganz schwierig irgendwie. Also ich weiß ja gar nicht, was ich dazu, also was da meine Haltung genau ist.
was ich halt irgendwie schade finde, wir haben ja diesen Isaiah Bradley, das ist ja einer der ersten Captain America, den wir ja auch in der Serie, glaube ich, Pat Nuda Soldier zu sehen hat. Und ich muss sagen, der Schauspieler macht einen echt guten Job. Und das kann man ja auch verraten, denn das verrät der Trailer auch, der verübt ja anscheinend fremdgesteuert einen Anschlag auf den Präsidenten und landet wieder im Gefängnis. Und in diesem Gefängnis, er war halt schon 30 Jahre im Knast. Und es gibt diese eine wirklich tolle Szene, wo er sagt, ich gehe nicht zurück in diese Zelle, das könnt ihr nicht machen. Ja. Und ich finde, dass sie aus dieser Figur so wenig herausholen. Das ist mit die interessanteste, die spannendste Figur. Aber er wird halt eben dann weggesperrt. Ob er dann da rauskommt, wollen wir hier nicht verraten. Aber ich dachte mir, ich würde so viel mehr über diesen Mann gerade wissen, über seine Gefühle, weil der hat halt jeden Grund angepisst zu sein. Ich meine, der hat ja sein ganzes Leben für Amerika, für die Politik geopfert und wird halt eben von denen quasi verarscht die ganze Zeit. Und dass man da einfach auch eine gewisse Wut hat. Und daraus macht der Film mir zu wenig. Am Ende ist der Film dann letztlich doch nur daran interessiert, irgendwie halt den neuen Captain America zu etablieren und mir 2 Stunden lang Popcorn-Unterhaltung zu bieten. Das ist gut und schön, aber ich glaube, dass wenn du so eine Geschichte hast und solche Figuren, dann kann man dem Publikum auch mal zutrauen oder es zumuten lassen, dass man jetzt auch mal ein paar Schläge in die Magengrube austeilt. Und das machen sie nicht. Also ich finde, sie sind sehr groß darin, immer so zu tun und zu sagen, ja guck mal, wir trauen uns auch mal was hier. Aber wenn man ganz ehrlich ist, ihr traut euch eigentlich recht wenig. Außer, dass ihr halt eben im Trailer schon verratet, dass 5 Minuten der Rote Hulk auftaucht.
Ja, und es ist das, was ich vorhin meinte, es ist, obwohl der Film recht klein für Marvel-Verhältnisse ist, sind dann doch zu viele Geschichten. Also das, auch dieses, was du meinst, der Isaiah, okay, der ist wichtig, um emotionalen Anker für unseren Captain America hier zu haben. Aber eigentlich, wenn man die Geschichte logisch durchdenkt, hätte man da ganz anders reagieren müssen. Oder ist es eigentlich nicht so wichtig? Also den hätte man gar nicht gebraucht, weil es ja relativ schnell geklärt wird, was bei ihm das Problem ist. Aber er ist einfach noch, also der ist eigentlich gar nicht so wichtig und dann braucht er auch nicht so viel Background-Story. Dann hätte es eigentlich auch eine andere Figur sein können. Und es ist wieder das Grundproblem, es ist einfach ein bisschen viel. Man hätte sich auch bei den Storys ein bisschen mehr entschlacken können.
Da eine Ergänzung zu. Ich fand auch, dass die Figur von Isaiah in der Serie viel, viel besser war. Ich kann mich zum Beispiel auch kaum noch an was erinnern aus der Serie, aber ich kann mich sehr gut an den Dialog zwischen ihm und Sam erinnern, den ich auch wirklich, also ne, wo, das war ja eigentlich genau der Punkt, den du eben meintest, er hat Grund genug, halt richtig sauer zu sein. Das war ja das, wo er das erläutert hat und wo er auch quasi so ein bisschen seine Bedenken erläutert hat, was Sam jetzt angeht als Captain America, ne? Das hatte ja auch es war eine ganz, ganz interessante Unterhaltung. Und hier ist die Figur, also dafür, dass die ja in der Serie so hart war, sage ich mal, eben aufgrund eben ihrer Vergangenheit, hier ist sie viel weniger konsequent plötzlich. Das ist halt auch schade.
Ja, also es ist wirklich schade, weil wenn ich so drüber nachdenke, in dem Film steckt halt schon wirklich viel Gutes auch drin. Und ich finde, ich klinge gerade viel negativer, als ich es eigentlich meine. Was ich auch noch erwähnenswert finde oder wo mich eure Meinung interessiert, wir stehen ja auch in Deutschland kurz vor einer Wahl. Und bitte geht wählen, bitte wählt. Und wenn möglich, nicht braun. Und der Film hat ja so ein bisschen die Aussage, boah, diese Politiker, ja, die kochen auch alle ihr eigenes Süppchen. Das spiele ich ja auch durchaus den Leuten in die Karten, die gerade darauf pochen, ja, die Politik kann nichts, jetzt übernehmen wir den Laden quasi. Also gerade so dieses Vokabular, was ja gerade die AfD auch sehr populär und populistisch macht. Glaubt ihr, dass der Film vielleicht da auch ein bisschen übers Ziel hinausschießt?
Du meinst auf die Wahl jetzt bezogen, dass es dann nochmal in dem Umfeld besonders wirkt, anders?
Ja, ich meine, da kann der Film jetzt nichts für. Ich glaube nicht, dass Marvel darauf geachtet hat, oh, wir bringen den gut 2 Wochen vor der Bundestagswahl auf.
Ja, wir wussten, dass ein Misstrauensvotum gestellt wird, dass die Wahlen vorgezogen werden und dann planen wir das genau dahin. Das ist super, das machen wir.
Ja.
Nee,
Kevin Feige.
Was war genau deine Frage? Also,
ich habe die Frage etwas sehr, sehr schlecht formuliert. Was mir halt aufgefallen ist, dass der Film ja schon so zulässt, dass man so das Gefühl hat, ja, die Leute da oben in der Politik, die arbeiten ja quasi gegen uns.
Ah, okay,
den kann man nicht trauen. schon, ja. Und das ist ja genau das, womit das Vokabular, was die AfD unter anderem auch benutzt oder was auch Donald Trump im Wahlkampf sehr erfolgreich benutzt hat. Und ich möchte jetzt nicht sagen, dass hier Brave New World Wahlkampf für Donald Trump und die AfD macht, nicht falsch verstehen. Aber ich glaube, man kann das halt eben auch so lesen. Nicht, ich sage nicht, dass man es so lesen sollte, aber ich finde, dass die Option schon besteht.
Ja, also ihr Lieben da draußen, wir haben hier keine Agenda. Wir reden da, diskutieren da einfach nur drüber. Wir wollen euch jetzt nichts erzählen, was ihr tun sollt. Aber
AfD ist scheiße.
Aber ich, Moment, die Frage war, genau. Also das ist ja eine beliebte Narrative, dass du eben sagst, die da oben, die jetzt regieren, die machen alles falsch und wir werden es alles besser machen, weil dann kannst du immer alles auf die anderen schieben und du kannst eben, jeder wird dich wählen, der halt denkt, so wie es jetzt gerade läuft, ist es nicht gut. Und jeder findet ja irgendwas, was gerade nicht gut läuft. Und du bist quasi dann noch der Heilsbringer, der sagt, wählt mich, wenn ich alles anders mache. Und du sagst, dass dieser Film so ein bisschen auch sagt, die Politiker sind die Bösen, die machen eh nur, was sie wollen. Das habe ich da gar nicht reingelesen. Also ich hatte eben, klar, du hast Thaddeus Ross, der eben der Politiker ist, aber ich hatte das Gefühl, dass der einfach nur nicht für seinen Job geeignet ist, weil der eben seine nicht eingesteht, eher so in Richtung hier Biden, dass er eben vielleicht zu alt ist für den Job oder dass er es vielleicht nicht packt psychisch. Und ich habe aber nicht reingelesen, dass da irgendwie eine Politik ist, die sich irgendwie über die Köpfe des Volks hin verhält.
Man muss ja auch klar sagen, es gibt ja eigentlich nur einen Politiker in dem ganzen Film. Wir haben Thaddeus Ross. Ja. Dann hat er noch, glaube ich, kurz Kontakt mit diesem japanischen Politiker und diesem indischen Politiker via Voice Call und das war's, ne?
Ja. Aber irgendwie, es geht ja auch darum, dieses globale Event, wo dann so kurz Krieg im Raum steht, das soll ja eigentlich sehr friedlich gelöst werden und auch im Sinne des Volkes sozusagen, würde ich zumindest denken. Also ich hatte, um deine Frage zu beantworten, nein, das lese ich da gar nicht rein, dass irgendwie die da oben...
Dann bist du dumm und verblendet.
Vielleicht aber auch nicht. Lass uns drüber diskutieren, lieber Stu.
Ich frage mich gerade auch, ob die meisten Zuschauer das auch so deuten würden.
Wie Stu?
Ja.
Nein, ich deute es nicht so. Ich glaube nur, man kann es darin erkennen, erlesen.
Ach so, ja. Ja, weiß ich nicht genau.
Ich glaube, lass uns nicht.
Okay. Lass uns nochmal ganz kurz spoilerfrei über den in Anführungszeichen wahren Antagonisten sprechen, der ja wirklich, das kann man sagen, wirklich komplett im Dunkeln bleibt, auch im Marketing. Und dann kam halt der große Reveal. Ich sage jetzt besser nicht, welchen Film man gesehen haben muss, um ihn zu kennen, sonst wäre nämlich ein richtig krasser Spoiler. Aber sagen wir so, wenn ihr halt ein paar Marvel-Filme gesehen habt, dann werdet ihr diese Figur vielleicht noch kennen. Ich muss ja sagen, ich habe damit so ein bisschen gerechnet. Nicht, weil ich besonders klug bin, sondern weil es im Prinzip der logische Schritt war. Aber ich muss sagen, als er dann so enthüllt worden ist und er hat halt eine sehr spezielle Optik in diesem Film, dachte ich mir so zum einen, ja, okay, dann ist es halt der. Also hat mich jetzt nicht besonders beeindruckt und er wirkte halt, und jetzt sind wir wieder beim Äußeren. Super leid, das ist der Podcast der Äußerlichkeiten. Aber er sieht halt irgendwie, er sieht mir zu comichaft aus für diese Art von Comic-Verfilmung, um es mal so auszudrücken. Melanie, was sagst du zum wahren Antagonisten von Brave New World?
Ja, also ich konnte ja sowieso nicht viel zu ihm sagen oder denken. Aber ich finde, der hat was von einem Brokkoli.
Von einem Hochkuli. Ja, das ist witzig, das gefällt mir. Also um die Ästhetik, ich weiß halt nicht, wie die Figur in den Comics aussieht, aber ich mag solche Antagonisten überhaupt nicht. Das ist so ein krasses Klischee, so ein klasser Trope. Du kannst alles, was passiert, kann erklärt werden damit habe ich gerechnet. Ich wusste, dass das passiert. Das habe ich so geplant. Das ist für mich keine spannende Geschichte, weil dann kann kannst du bar jeder Logik kannst du alles behaupten, was okay. Hier passieren auch Dinge, die diesen Antagonisten auch überraschen, obwohl er ganz viel auch orchestrated hat. Aber der ist besonders an einer Stelle, ist er plötzlich einfach da und kann jemanden umbringen, wo ich dachte, woher weißt du, dass du jetzt genau in diesem Moment da sein solltest? Und also jetzt kurz auf den Inhalt. Und da ich ja hier jetzt mich schon völlig geoutet habe als oberflächliches Arschloch. Also ich bin ein großer Fan von dem Organ, das bei ihm prominent ist, generell. Ich habe sogar ein Tattoo davon tatsächlich. Aber ich fand, es wirkte, da war wieder dieser CGI-Marvel-Effekt zu krass. Also ich glaube, mir hätte das Design gefallen, wenn es nicht ganz so grell übertrieben, also ich kann jetzt auch konkret nicht sagen, was ich daran verändert hätte, aber es vielleicht so ein bisschen realistischer, gegroundeter machen, dann wäre ich da auch, hätte mir das besser gefallen und das Grunddesign hätte ich dann mehr angenommen.
Ja, ich stimme dazu. Ja. Der hat mich ein bisschen an diesen einen Spider-Man-Bösewicht erinnert aus dem, ich glaube, das war The Amazing Spider-Man 2.
Lizard.
Nee, nicht Lizard, aus dem zweiten. Das war dieser Elektro-Typ. War das nicht Jamie Foxx, der den gespielt
Jamie
hat?
Fox,
Jamie Foxx, ja. Ja, ja. Ja, wobei ich glaube, ich werde ihn jetzt immer nur nennen Bobby Broccoli. Das ist, glaube ich, der.
Ja, so ist auch sein Villain-Name, sein super Bösewicht-Name. Er ist der Billy Broccoli. Da ist er wieder, Billy Broccoli. So, we meet again.
Ich muss auch sagen, also es gibt ja auch eine Sache, wo ich mich auch gefragt habe. Ich bin, jeder, der mich kennt, weiß, ich bin kein Logikfetischist. Ganz ehrlich, Logik ist mir meistens auch echt ziemlich egal. Aber es gab da auch Momente in dem Film, wo ich dachte, okay, warum tust du das die ganze Zeit? Und hat anscheinend niemand das, was du gerade tust, überprüft? Ich sage nur Medikament, ja? Wo ich mir denke, okay, das scheint denen egal zu sein. Okay, sei es drum. Aber es beißt sich halt so, weil der Film, wir sagten schon, sehr geerdet ist, ja, also im Kontext dazu, dass er halt eine Comic-Verfilmung ist, ein Marvel-Film ist, aber dann hast du halt dann plötzlich da Bobby Broccoli stehen, das beißt sich zu sehr und es ist schon schade, weil die Figur an sich ist jetzt keine schlechte Figur. Ich kann auch verstehen, dass der schlecht gelaunt ist nach dem, was er durchgemacht hat, ja, aber ja, irgendwie, also wenn ihr jetzt glaubt, ihr guckt den Film und dann kommt der große Reveal, dass der Bösewicht und glaubt dann irgendwie, dass ich, was? Ant-Man ist der Schurke? Nein, Wahnsinn. Das ist es nicht. Es ist mehr so, ah ja, okay, das ist also okay.
Ja, aber da haben wir ja so ein bisschen das Thema, was jetzt bei Isaiah Bradley, was man, die Thematik, die greift ja auch nochmal auf. Und dann sehen wir eben, was passiert. Bei Isaiah sehen wir, wie man eher positiv damit umgeht. Und bei dem anderen, wie man, was passiert, wenn man nicht so gut damit umgeht.
Ja, das stimmt. Du bist unglaublich clever heute unterwegs.
Sehr clever bin ich. Clever und klug.
Ja, was ich noch anmerken kann, natürlich gibt es auch wieder Gastauftritte oder Cameos, die werden wir jetzt hier nicht namentlich erwähnen, ich kann nur so viel sagen, keinen dieser Cameos fand ich A, sonderlich überraschend oder hat mich B, wirklich beeindruckt, ich bin auch mittlerweile, was Marvel und Cameos angeht, so auf dem Trichter, ich mir denke, ey, solange es nicht Superman ist, ist es irgendwie auch nicht mehr so besonders oder seht ihr das anders?
Nee.
Ja, also ich fand's eher, ich saß da nicht drin und dachte, also diesen Effekt, den man bei dem einen Spider-Man-Film hatte, damals noch, sondern es ist eher so, ach cool, wie süß, so ging's mir.
Ja, genau so, ach ja,
ja, das ist aber schön, ja.
Ja, und dann müssen wir noch unsere Chronistenpflicht erfüllen und zwar, ja, es gibt eine After-Credit-Scene, tatsächlich wirklich nur nach dem Credits, nicht währenddessen und ich sag mal so, auch da war es so, ja, das ist halt so Marvel-Standardbrei. Also es ist halt so, diese Geschichte ist abgeschlossen, aber du weißt ja gar nicht, da kommt noch was viel, viel Größeres.
Ende. Ja, XY will return. Nein.
Ja.
So, also anstatt wenn da stehen würde, also jetzt ist die Geschichte wirklich zu Ende. Das wäre mal eine Überraschung. Ja. Jetzt kommt nichts mehr.
Also ich mag ja vor allem bei Marvel die After-Credit-Scenes, die immer nur Gags sind. Zum Beispiel beim ersten Tom Holland Spider-Man, wenn dann der Captain America steht, so Patience. Ja. Großartig, ja. Aber das bei Brave New World ist halt wieder so ein Ding so, ihr glaubt, es ist vorbei. Aber es hat gerade erst angefangen. Und ich kann das einfach nicht mehr sehen. Ich meine, es wird niemals aufhören, solange diese Filme noch irgendwie Geld einspielen und solange Disney Plus Content braucht, ja. Aber Leute, das ist somit das Faulste, was ihr zum Thema Anteasern für weitere Geschichten machen könnt. Also die After-Credits-Szene von Brave New World, ich ganz ehrlich, bei den Marvels teasern sie die X-Men an, ja, und bei Brave New World ist dann so, es wird übrigens weitergehen. Okay, danke. No shit, Sherlock. Wahnsinn.
Ja, genau, es wird weitergehen und es gibt Böse da draußen. Nein! Oh Gott! Ja, wobei, wenn man sich überlegt, man könnte ja reindeuten, dass da eben, wir haben vorhin ja schon über Robert Downey Jr. gesprochen und da wird ja eine bestimmte Art von Bösewichten angeteasert, aber also wir wissen ja, dass die kommen und dann einfach nur zu sagen, es geht weiter, es wird Böse geben und es gibt, keine Ahnung, noch andere Wesen da draußen, so, ja, danke, so wie the Red Capes are coming, wie der Lex Luthor in dem einen Superman-Film gesagt hat. Ups, ja.
Ja. Wie gesagt, auch da sage ich, weckt mich, wenn Superman auftaucht bei Marvels.
Welchen Superman hättest du denn gern?
Ich bin da nicht wählerisch.
Also
ich
nicht den Nicolas
Cage. Ich nehme gerne den neuen.
Okay, okay.
Ich nehme gerne den neuen. Ich habe da keine Präferenzen.
Also heißt,
ich bin aufgewachsen mit Christopher Reeve, aber...
Hm. Okay, also das heißt, du bist gespannter auf den neuen Superman vom DCEU, als jetzt noch einen weiteren Marvel-Film zu gucken.
Ich sag mal so, die Regie führte halt eben beim neuen Superman James Gunn. Ich fand seinen The Suicide Squad nicht so toll, aber interessant. Und er hatte die Guardians of the Galaxy gedreht und das ist halt für mich die mit beste Trilogie, die Marvel rausgebracht hat. Deswegen in James Gunn I trust, sag ich mal. Und deswegen, ja, also nicht falsch verstehen, Thunderbolts konnte echt spaßig werden, auch Fantastic Four konnte jetzt spaßig werden. Aber wenn es so um Superheldenfilme geht, bin ich am meisten gespannt dieses Jahr auf den neuen Superman. Da will ich ehrlich sagen.
Und da kann ich euch schon mal da draußen sagen, ich habe überhaupt keine Ahnung, also nicht so viel Ahnung von DCU, aber alle meine DCU-Superfans sind bis jetzt sehr zufrieden mit dem Superman, den sie da bekommen. Anderes Thema.
Ja gut, aber da, nur mal kurz interner ausgeplaudert, dass einer deiner DC-Superfans irgendwie die Sonic-Filme mag, aber Hundreds of Beavers nicht abwinden konnte. Das möchte ich hier nochmal hier ganz klar. Also das, naja, gut, aber ja, das ist gerade zu weit.
Ja.
Okay, ihr Lieben, ich habe das Gefühl, wir sind am Ende unseres Brave New World Podcast angekommen. Oder habt ihr noch was ihr loswerden wollt, außer euer Fazit?
Nö.
Nein.
Okay. Schade. Ich dachte, jetzt kann doch jemand irgendwas Geiles raus, womit wir noch mal stundenlang drüber reden können. Aber okay, dann sind wir wirklich an einem Schlusspunkt angelangt. Das heißt Fazitzeit. Und deswegen, Schlogger, dein Fazit bitte zu Brave New World.
Mein Fazit zu Brave New World. Also, das ist kein beschissener Film. Überhaupt nicht. Und nach hier The Marvels oder so, wir hatten es schon, hatte ich eine Vollkatastrophe CGI. Alles ist total übertrieben erwartet. Aber nein, dieser Film orientiert sich gut an der Ausgangsserie Falcon and Winter Soldier. Bleibt von daher auch in einem eher kleineren Rahmen. Hat das Grundproblem, dass wir ein bisschen zu viel haben. Die großen Überraschungen sind auch nicht da. Und die ganze Red Hulk-Entwicklung hatte für mich mit der Figur, die Thaddeus Ross, wie er da geschrieben ist oder wie Harrison von ihm spielt, weiß ich jetzt nicht genau, hatte für mich nicht so viel Wucht, wie es hätte haben können. Und mehr Fokus darauf wäre schöner gewesen. Das heißt, der Film ist klein und okay, aber er hat keinen großen Wumms und wird jetzt auch kein großer Türöffner in die nächste Phase des MCUs für mich sein.
Melanie, bitte.
Ja, ich stimme da eigentlich zu. Also ich finde ihn auch im Vergleich jetzt zu den vorherigen Marvel-Projekten ist das wieder ein deutlich angenehmerer Film und auch ein Film, wie gesagt, ich finde es halt auch wirklich gut, dass er hier versucht, mehr auf dem Boden zu bleiben. Auch wenn er natürlich, wie Schlogger eben auch meinte, ein paar Elemente zu viel drin hat. Ich muss halt einfach nur sagen, und das ist jetzt so mein persönliches Problem und ich denke mal, ein paar Leute haben vielleicht dieses Problem auch. Es ist bei mir jetzt einfach der Punkt, da bin ich einfach dem Ganzen zu müde. Und habe halt nicht mehr so viel Motivation, diese Filme zu gucken. Und da muss ich jetzt, glaube ich, für mich selbst entscheiden, ob ich das in Zukunft noch weiter mehr angucken möchte. Jetzt auch. Das Ding ist halt so, Thunderbolts und Fantastic Four sind halt nochmal so was ganz anderes. Weshalb ich da jetzt noch nicht ganz sicher bin, ob ich mir das jetzt nochmal angucken würde oder nicht. Weil es könnte halt nochmal was ganz anderes sein. Aber an sich, so diese bisherigen Marvel-Themen, es holt mich leider einfach nicht mehr ab wie früher. Und deshalb sitze ich da meistens und es ist mir ganz oft halt relativ egal oder es kann mich halt nicht mehr richtig abholen. Das ist jetzt so mein persönliches Problem in Anführungsstrichen mit dem Film, aber wenn man ihn jetzt von oben betrachtet, ist es auf jeden Fall wieder ein besserer Schritt.
Ja, vielen Dank. Ja, was soll ich sagen? Ich stimme euch eigentlich so weitgehend zu, vor allem was Schlogger gesagt hat, dass da einfach zu viele hässliche Menschen in dem Film drin sind.
Das habe ich gesagt, genau. Jetzt, ihr wisst es ja alle, ich hasse hässliche Menschen.
Sie podcastet gerne mit welchen. Nein, also nach den letzten Marvel-Sachen, und da schließe ich auch relativ viele Serien ein, und ich habe die letzten Serien nicht geguckt, aber davor schon recht viele, diese Marvel-Müdigkeit, ich habe sie immer noch. Gerade halt der letzte Ant-Man und The Marvels, und ich rechne mal auch dieses Sony-Marvel-Zeug mit ein, hat dafür wirklich gesorgt, dass ich in so eine Art Dornröschenschlaf gefallen bin. Und ich hatte irgendwie gehofft, dass Brave New World jetzt so der Wecker ist, der mich richtig laut rausbimmelt und ich aber dann auch Bock habe aufzustehen. Das ist er nicht. Er schafft es zumindest, dass ich jetzt 2 Stunden im Kino saß und eine gute Zeit habe. Ich habe mich nicht geärgert. Ich hatte danach auch nicht viele Fragen und ich hatte aber Wünsche. Wünsche einfach, Leute, macht's doch ein bisschen anders hier und dort. Aber insgesamt kam ich zufrieden aus dem Kino. Ist es jetzt der Wegweiser in eine bessere Zukunft? Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen, weil Brave New World insgesamt sehr geerdet ist und ich aber diese Art von Erdung nicht sehe, dass die in Zukunft bei Thunderbolts und Fantastic Four und was da noch alles kommt, wieder zustande kommt. Was ja okay ist, jeder Marvel-Film an sich, jeder Held, jede Heldin hat ja so ihren eigenen Flair, ihre eigene Stilistik, wo sie halt eben sich austoben kann. Aber mehr als solides Superhelden-Kino ist halt Brave New World am Ende nicht. Das ist, wenn man es mit den anderen Filmen der letzten Zeit vergleicht, in denen Superhelden vorkamen, schon mehr als genug, muss man leider sagen. Aber ich hatte gehofft, hier zu sitzen und zu sagen, Leute, Brave New World ist ein Kickstarter in eine hoffentlich bessere Zukunft. Ist er nicht. Brave New World ist ein anständiger Superheldenfilm, nicht mehr und nicht weniger. Und man kann vermutlich wunderbar darüber diskutieren, wie politisch oder unpolitisch er es wirklich ist. Das haben wir hier getan, über eine Stunde lang. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sind der Telestammtisch. Uns gibt es im Internet und überall, wo es Kommentars und Likes gibt. Wir haben auch eine eigene Webseite, www.tele-stammtisch.de. Und in den Shownotes, also da in der Nähe, wo ihr dann gleich eure wütenden Kommentare ablasst, dass wir keine Ahnung haben, findet ihr einen Link, der führt zu unserem Discord-Community-Server. Da könnt ihr gerne draufklicken und uns dann, ja, uns dort bei Discord sagen, dass wir entweder keine Ahnung haben oder dumm sind oder dass ihr es genauso seht. Wir sind für alle eure Kommentare, solange sie zivilisiert sind, offen. Nur eins ist uns wichtig, dass ihr schön seid, denn nichts ist schlimmer als hässliche Menschen. Das haben wir hier gelernt. Ich finde gut immer, wenn ein Podcast etwas abschließt, was man gelernt hat. Heute wissen wir, hässliche Menschen sind doof. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich sage auf Wiedersehen, dann sagt die Schlogger Tschüss und der Melanie gebührt das letzte Wort. Und eine Sache noch, haha, wenn ihr hören wollt, wie die Schlogger und ich nicht nur über hässliche Menschen reden, sondern auch über Femme-Fatales mit Fukuhilas, über Leichen, Lauch, Lust und Sex, dann empfehle ich euch, morgen am 13. Februar startet die neue Ausgabe von Schocker mit Schlogger und da reden wir über Hellraiser. Das soll es gewesen sein von meiner Seite. Ich sage Tschüss und dann geht's mit den beiden Damen weiter. Tschüss.
Danke fürs Zuhören und ich werde die Folge noch genau anhören, ob ich wirklich gesagt habe, dass Menschen hässlich sind oder ob mir einfach nur ihre Fresse nicht gefällt. Dankeschön, bis zur nächsten Besprechung.
Ciao.
Hasse hässlich Menschen.